Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Unsere Themen: Eine Initiative für die Todesstrafe wurde eingereicht, doch ob sie je vors Volk kommt, ist ungewiss. Der Euro fällt zum Franken auf ein neues historisches Tief. Dann Schwerpunkt Wehrpflicht. Reihum in Europa wird sie abgeschafft. Wir fragen, bald auch in der Schweiz? Die Nationalratskommission will die Gewissensprüfung beim Zivildienst wieder einführen. Doch warum? Außerdem Profil als rechter Hardliner. Nicolas Sarkozy sucht's vergebens, John McCain wohl mit Erfolg. Und die Reportage aus Stuttgart, wo es Protest gibt gegen den neuen Bahnhof und gegen die alte Politik. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Roger Brennli mit den Nachrichten.
Für die Volksinitiative, die die Todesstrafe wieder einführen will, können ab sofort Unterschriften gesammelt werden. Die Bundeskanzlei schreibt dazu im Bundesblatt, dass es für die Initiative keine formellen Hindernisse gebe. Das Volksbegehren verlangt die Todesstrafe für Personen, die jemanden in Kombination mit einer Sexualstraftat töten. Bis Ende Februar 2012 müssen nun mindestens 100.000 gültige Unterschriften gesammelt werden, damit die Initiative zustande kommt. Anschließend würde das Parlament entscheiden, ob sie tatsächlich gültig ist. Mehrere Parteien haben dies bereits bestritten. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats will den Zivildienst wieder weniger attraktiv machen. Hintergrund ist, dass seit der Abschaffung der Gewissensprüfung im vorletzten Frühling viel mehr Männer den Zivildienst wählen. Fast 7.000 Gesuche mehr pro Jahr und damit eine Vervierfachung der Zivildienstleistenden sei zu viel, sagt der Präsident der Nationalrätlichen Kommission Jakob Büchler.
Wir wollen das Zivildienstgesetz ändern, dass es nicht mehr so leicht möglich ist, aus dem Militärdienst auszuscheiden, wenn nicht triftige Gewissensgründe vorliegen. Und die Kommission sagt eben, diese Gründe sind bei diesen 7.000 Gesuchstellern nicht voll da, so wie es das Gesetz eigentlich es verlangt.
Die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats hatte in der gleichen Frage anders entschieden. Es sei noch zu früh für eine Revision des Zivildienstgesetzes. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats will die rechtliche Immunität der Parlamentarier abschwächen. Das heißt, wenn eine National- oder Ständerätin zum Beispiel etwas Ehrverletzendes sagt, soll man sie rechtlich belangen können, sofern sie diese Aussage außerhalb des Bundeshauses gemacht hat. Die Staatspolitische Kommission entscheidet damit anders als die Rechtskommission, die die Immunität belassen wollte, wie sie ist. Der frühere Glarner SP-Nationalrat und ehemalige Preisüberwacher Werner Marti verzichtet auf eine Kandidatur für die bevorstehende Bundesratsersatzwahl. Angesichts der zahlreichen Frauen, die sich in der SP zur Verfügung stellten, habe er sich gegen eine Kandidatur entschieden, sagte Marti gegenüber Schweizer Radio Dieres. Die ständige Wohnbevölkerung in der Schweiz ist im letzten Jahr um 1,1% gewachsen, und zwar um 84.000 Personen. Damit hatten Ende 2009 7,8 Millionen Menschen ihren Wohnsitz in der Schweiz. Im Vergleich zum Jahr 2008 wuchs die Bevölkerung im letzten Jahr aber etwas langsamer. Ein Grund dafür ist laut dem Bundesamt für Statistik, dass 2009 weniger Ausländer in die Schweiz eingewandert sind. Die deutsche Wirtschaft ist von April bis Juni so stark gewachsen wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Gemäß dem Deutschen Statistikamt legte das Bruttoinlandprodukt im zweiten Quartal um 2,2% zu im Vergleich zum Vorquartal. Grund für das starke Wachstum ist, dass Deutschland seine Exporte deutlich steigern konnte. Auf der anderen Seite kämpft Deutschland aber mit einer hohen Staatsverschuldung. Auch aufgrund der Konjunkturprogramme hat sich das Defizit im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, auf 43 Milliarden Euro. In Nordirland ist ein Bericht veröffentlicht worden, der einen Anschlag der Untergrundorganisation IRA in den 70er Jahren aufklärt. Der Bericht bringt zutage, dass ein katholischer Priester maßgeblich am Anschlag beteiligt war. Zudem hätten die britische Regierung und die katholische Kirche den Priester gedeckt, heißt es im Untersuchungsbericht weiter. Nach dem Attentat wurde der Geistliche in eine Pfarrei in Irland versetzt, wo er 1980 starb. In Somalia hat die radikal-islamische Shabab-Miliz in ihrem Kampf gegen die Regierung ein Hotel in der Hauptstadt Mogadischu angegriffen. Laut der Regierung wurden dabei mindestens 31 Menschen getötet, darunter mehrere Parlamentarier. Die Shabab-Miliz pflegt Kontakte zum Terrornetz Al-Qaida. Sie kontrolliert bereits weite Teile des Landes und greift immer wieder die Friedenstruppen der Afrikanischen Union an. Diese haben den Auftrag, die schwache somalische Regierung zu stützen. Die Kantonsregierung von Appenzell-Innerrhoden und das Fürstentum Liechtenstein haben einen Streit beigelegt. Ausgelöst wurde dieser Streit durch zwei Innerrhoder Kantonspolizisten, die illegal im Fürstentum aktiv waren. Im März 2000 hatten die beiden ohne Wissen der liechtensteinischen Behörden gemeinsam mit einem Beschuldigten Akten in Vaduz abgeholt. Bekannt wurde dies allerdings erst Jahre später. Mit dem heutigen Besuch der Innerrhoder Regierung sei die Sache nun erledigt, hieß es in Vaduz. Der Euro ist im Vergleich zum Schweizer Franken auf einen neuen historischen Tiefststand gesunken. So kostet 1 Euro zurzeit lediglich noch 1,3064 Franken. Dies habe insbesondere mit der Aufwertung des Schweizer Frankens zu tun, sagen Experten. Und damit zu den weiteren Devisenkursen, namentlich dem Dollar. Dieser wird momentan zu 1,0305 Franken gehandelt. Und dann noch die Börsendaten, auch mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.144 Punkten, minus 1,1%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 10.091 Punkten, minus 0,8%. Das Wetter. Morgen früh liegt im Mittelland zuerst noch lokaler Nebel und in der Zentral- und Ostschweiz sowie in Graubünden ist es noch bewölkt. Später wird es in allen Regionen der Schweiz überwiegend sonnig. Die Temperaturen steigen auf rund 24 Grad, im Süden gab es auf 29 Grad. Am Donnerstag scheint überall meistens die Sonne bei warmen 29 Grad, am Abend gibt es im Jura und an den Voralpen lokale Gewitter.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Ein Rückfall ins Mittelalter, die Initiative für die Todesstrafe im Urteil des Völkerrechtlers. Abschaffung der Wehrpflicht. Kann sich die Schweiz dem europäischen Trend dauerhaft entziehen? Die Zahl der Zivildienstgesuche geht wieder zurück und doch will die Nationalratskommission den Zugang erschweren. Dann Sarkozys Kreuzzug gegen die Roma freut die Feinde im eigenen Lager und der Premierminister schweigt. Oben bleiben, warum die Gegner mit heiligem Ernst die Modernisierung des Stuttgarter Bahnhofs bekämpfen. Außerdem der Priester als Terrorist, ein nordirischer Skandal und John McCain will's bei den Senatswahlen noch einmal wissen, jetzt erst rechts. Soll in der Schweiz die Todesstrafe wieder eingeführt werden? In seltener Einstimmigkeit lehnen alle politischen Parteien dieses Ansinnen ab. Die Initiative wird denn auch von Privatpersonen lanciert. Ob sie, sollte sie zustande kommen, überhaupt vors Volk kommt, ist fraglich. Experten glauben, die Initiative widerspreche dem Völkerrecht. Inlandredaktor Alexander Sauter.
Im Jahr 1940 wurde in der Schweiz zum letzten Mal ein Mensch wegen eines Kapitalverbrechens vom Staat hingerichtet. Ein Dreifachmörder fand den Tod durch die Guillotine, danach wurde die Todesstrafe abgeschafft. Heute, 70 Jahre später, sammelt eine Gruppe aus der Zentralschweiz wieder Unterschriften für die Todesstrafe. Wer einen Menschen vergewaltige, sexuell nötige und anschließend umbringe, solle zwingend mit dem Tod bestraft werden, fordern die Initianten. Zu vollziehen sei die Strafe 3 Monate nach einem rechtskräftigen Urteil. Die Art und Weise der Vollstreckung bestimme das Gericht. Entsetzt auf die Lancierung der Initiative reagiert der Staats- und Völkerrechtler Jörg Paul Müller.
Es geht sozusagen um ein archaisches Element in der Rechtsentwicklung. Es ist für mich ein Rückfall ins Mittelalter und in die Vorstellung, der Mensch dürfe und könne einen Menschen aus der Welt schaffen, wenn er zu viel Böses tut. Und das ist ein Rückfall hinter die Aufklärung.
Die Initianten wollten heute keine Stellung beziehen, weshalb ihrer Meinung nach die Todesstrafe wieder eingeführt werden sollte. Bekannt ist lediglich, dass es im Umfeld der Befürworter vor einigen Jahren zu einem Tötungsdelikt kam. Die Initiative wurde also aus persönlicher Betroffenheit lanciert. Wolfgang Rother ist Philosoph, lehrt an der Universität Zürich und hat kürzlich ein Buch über die Geschichte der Todesstrafe veröffentlicht.
Im Rechtsstaat wurde das Recht zu strafen eben dem Staat übertragen. Und Betroffenheit ist meines Erachtens keine gute Beraterin für vernünftige Entscheide.
Zwar gäbe es einen gesellschaftlichen Konsens gegen die Todesstrafe, glaubt Philosoph Rother, aber dieser sei nicht in Stein gemeißelt.
In der politischen Öffentlichkeit herrscht meines Erachtens in der Schweiz durchaus Konsens über die Unzulässigkeit der Todesstrafe. Aber die Volksseele reagiert nicht immer rational, nicht immer vernünftig. Und es ist ja bekannt, dass nach spektakulären Morden immer wieder Stimmen laut werden, die sehr eindeutig nach der Todesstrafe rufen.
Und diese Stimmen sind nicht nur am Stammtisch zu hören, sie sind auch in vielen Online-Plattformen wie zum Beispiel Facebook nachzulesen. Als vor 2 Jahren im Kanton Aargau ein junges Mädchen Opfer eines Sexualdelikts wurde, waren im Internet zahlreiche Stimmen zu finden, welche die Todesstrafe für den Täter forderten. Philosoph Rother will sich denn auch nicht darauf verlassen, dass die Initiative, sollte sie überhaupt zustande kommen, vom Volk abgelehnt werden könnte.
Nehmen wir einfach mal an, die Initiative gelangt wirklich vors Volk und eine Woche vor dem Abstimmungstermin geschieht irgendein Kapitalverbrechen. Dann, denke ich, hat die Initiative durchaus Chancen, angenommen zu werden.
Offen ist, ob es überhaupt so weit kommt. Denn zuerst müssen die Initianten 100.000 Unterschriften sammeln. Danach entscheidet das Parlament, ob die Initiative auch gültig ist. Für Verfassungsrechtler Jörg Paul Müller ist die Antwort klar.
Es liegt ein so grotesker Verstoß gegen alles heute geltende Rechtsdenken vor, dass die ungültige Erklärung unvermeidlich ist. Das darf nicht vors Volk kommen.
Der Initiativtext verstoße gegen fundamentale Rechtsprinzipien, sagt Jörg Paul Müller. So sollen zum Tode Verurteilte nicht an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gelangen können. Es würden auch unzurechnungsfähige Täter getötet werden und das Gesetz würde rückwirkend in Kraft treten.
Das ist ein solcher Rückschritt in der, nicht nur in der schweizerischen rechtlichen, in der europäischen, in der weltweiten Rechtsentwicklung, ein Rückschritt in unserer ganzen Kultur und Zivilisation, dass ich das für zweifellos ungültig halte.
Ob gültig oder nicht, das letzte Wort hat das Parlament, aber eben erst nachdem 100.000 Unterschriften beieinander sind. Zurzeit diskutiert das Parlament aber, ob bei künftigen Volksinitiativen eine Vorprüfung erfolgen soll, dass also erst Unterschriften gesammelt werden können, wenn eine Initiative für gültig erklärt worden ist.
Deutschland diskutiert die Wehrpflicht. Verteidigungsminister zu Guttenberg will sie abschaffen oder jedenfalls aussetzen auf unbestimmte Zeit, wie er sagte. Und er ist nicht alleine. Reihum in Europa wechseln immer mehr Länder zur Berufsarmee. Wir fragen gleich nach dem Stand der Diskussion in der Schweiz. Sicher ist, unser Land hat nur noch sehr wenige Gleichgesinnte. So richtig stehen eigentlich gerade noch 5 andere Länder in Europa zum Konzept des Staatsbürgers in Uniform. Neben Griechenland und Zypern sind das 3 nordische Länder, und zwar Finnland, Norwegen und Estland. Zum Stand dieser skandinavischen Armeedebatte zunächst unser Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
In Schweden ging in diesem Sommer plötzlich alles ganz schnell. Mitte Juni beschloss das Parlament, gegen die Stimmen der linken Parteien die Wehrpflicht abzuschaffen. Bereits am 1. Juli war es soweit. Im Vorfeld der Wahlen von Mitte September nun fordern die Postkommunisten eine Wiedereinführung. Die bürgerliche Regierung hingegen betont, dass nun arbeitslosen Jugendlichen eine Stelle mit Zukunft angeboten werden könne, statt einem schlecht bezahlten Rekrutendienst. Schon vor der Abschaffung der Wehrpflicht hatte sich der Auftrag der schwedischen Streitkräfte grundlegend verändert. Im Mittelpunkt stand nicht mehr die klassische Landesverteidigung wie im letzten Jahrhundert, sondern Einsätze bei der Krisenbewältigung im Ausland. Das erforderte zunehmend gut ausgebildete Profis. Zuletzt wurden nur noch gut 15% aller Wehrpflichtigen zum Dienst eingezogen. Der Schritt zur Abschaffung der 1901 eingeführten Wehrpflicht fiel somit in Schweden leicht. Im Parlament stimmten die bürgerlichen Parteien und die Grünen dafür. Die nordischen Nachbarn halten aber vorderhand an der Wehrpflicht fest. Dänemark braucht allerdings bloß noch einige wenige hundert Wehrpflichtige und bestimmt per Los, wer in die nationale Armee einrücken muss. Dänemark machte als einziges nordisches Land am Irakfeldzug der Amerikaner mit und führte deswegen vorübergehend sogar das Kriegsrecht im Lande ein. In Norwegen und Estland müssen noch sämtliche Männer zur Aushebung. Eingezogen wird aber nur noch ein guter Drittel jedes Jahrganges. Einzig Finnland hält am alten Modell eines Massenheeres und einer traditionellen Landesverteidigung fest. Auch heute leisten noch über 80% eines männlichen Jahrganges Dienst in der finnischen Armee. Obwohl Schweden recht kurzen Prozess mit der Wehrpflicht machte, findet in den anderen nordischen Ländern kaum eine öffentliche Debatte über deren Notwendigkeit statt. Dass Norwegen, Estland und Finnland an der allgemeinen Wehrpflicht festhalten, hat sehr stark mit der geschichtlichen Vergangenheit zu tun. Alle drei Länder wurden während des Zweiten Weltkrieges von zwei Seiten militärisch in die Zange genommen, von Nazi-Deutschland wie auch von der Sowjetunion Stalins. Das hat tiefe Wunden hinterlassen, Verunsicherung und hat dem militärischen Selbstverteidigungswillen über Generationen hinweg Kraft verliehen. Sämtliche drei Länder verfügen auch heute über Landgrenzen zu Russland. Diese Grenzen sind durch die Integration in der Europäischen Union bzw. im europäischen Wirtschaftsraum nicht weniger wichtig geworden. Die Furcht vor dem großen Nachbarn im Osten ist intakt und hält die Wehrpflicht am Leben.
Der europäische Norden und die Wehrpflicht, Bruno Kaufmann berichtete. Auch wenn manche noch hadern wie die Finnen, es gibt einen klaren Trend in Europa weg von der Bürgerarmee. Die Forschungsstelle für Sicherheitspolitik der ETH Zürich hat eben eine Studie vorgelegt zur Wehrpflicht im europäischen Vergleich. Ich fragte Daniel Möckli von der Forschungsstelle, was gab jeweils den Ausschlag für die Abschaffung, das Geld?
Nein, so verkürzt würde ich das nicht sagen. Es gibt verschiedene Faktoren. Die Debatten sind in allen Staaten einzigartig, aber es gibt meistens strategische Überlegungen. Die sicherheitspolitische Lage hat sich verändert. Man braucht keine Massenheere mehr, die Territorialverteidigung machen primär, sondern rasch einsetzbare Krisenreaktionskräfte, die global einsetzbar sind. Dann gibt es gesellschaftspolitischen Wandel, der sich in ganz Europa manifestiert. Das ist ein strukturelles Phänomen. Die Individualisierung der Gesellschaft, die Bürgerpflichten zählen heute weniger als noch zu Zeiten des Kalten Krieges. Und natürlich gibt es auch den Kostenfaktor, der in diese Überlegungen mit hineinspielt.
In Schweden war es offenbar so, dass die Armee schon lange Zeit sich verändert hatte hin zu einem Kriseninterventionskonzept. Gilt das für andere Länder auch, dass eigentlich die Abschaffung der Wehrpflicht wie der letzte Schritt einer schon erfolgten Veränderung war?
Ich glaube nicht, dass es ein letzter Schritt ist. Es ist ein Teil eines Prozesses, der die Umgestaltung der Streitkräfte zum Ziel hat. Das hat nach 1989 begonnen. Das läuft immer noch. Wir haben jetzt wieder neue Erfahrungen in Afghanistan, in anderen Krisenherden. Die Wehrpflicht, dass die ausgesetzt wird, zum Teil abgeschafft, das ist ein kleines Element davon.
Die NATO, welche Rolle spielt die? Treibt die diesen Prozess voran?
Die NATO hat eine sehr wesentliche Rolle in der Umgestaltung der Streitkräfte gespielt. Sie hat keinen Zwang erlassen, dass man von der Wehrpflicht abkommt, aber es gibt natürlich sowohl in der NATO wie in der EU sehr intensive Diskussionen, welchen Anforderungen Streitkräfte im heutigen Umfeld genügen müssen. Also insofern hat die NATO eine beträchtliche Rolle gespielt.
Finnland hält am dezidiertesten fest an der Wehrpflicht. Die langen Schatten der Vergangenheit, in diesem Fall die Angst vor Russland, ist das ein Konzept, das sich anderswo findet?
Also Sie können generell feststellen, dass bei denjenigen Staaten, die nahe bei Russland sind, das in der Regel etwas länger dauert, bis der Schritt zur Aussetzung der Wehrpflicht erfolgt. Es gibt auch Staaten eben, die diesen Schritt nicht machen. Finnland ist einer davon. Da spielt Russland die entscheidende Rolle, aber natürlich auch das ganze Neutralitätsverständnis, das teilweise mit der Wehrpflicht verknüpft ist, das sich auch wieder aus der geostrategischen Lage der Nachbarschaft zu Russland ablesen lässt. Also es ist kein einziger Faktor, es sind verschiedene Faktoren, die aber immer mit der Lage in Europa dann auch zusammenhängen.
Das gilt auch für Zypern und Griechenland.
Griechenland genauso, der Türkei-Konflikt, der Zypern-Konflikt, also hier im südlichen Europa ist auch die Thematik der Wehrpflichtaussetzung noch weniger weit fortgeschritten.
Wo steht da die Schweiz drin? Kann sie sich diesem Trend hin zur Berufsarmee vollständig entziehen?
Also ich glaube, in der Schweiz wird teilweise zur Kenntnis genommen, dass in ihrem unmittelbaren Umfeld der EU-Staaten jetzt 20 von 27 Staaten die Wehrpflicht ausgesetzt haben. Aber ich glaube, das ist nicht ein entscheidender Faktor für unsere innenpolitische Debatte. Die schweizerischen sicherheitspolitischen Debatten sind häufig nicht so stark vom Umfeld geprägt, sondern von unseren genuinen eigenen Phänomenen wie direkte Demokratie, Föderalismus und so weiter. Die Wehrpflicht ist sicher ein Thema, allerdings zusammen mit der Miliz. Die Miliz ist ein einzigartiges Charakteristikum der Schweizer Armee im europäischen Vergleich in dieser Ausgeprägtheit. Und ich kann mir vorstellen, dass wir zunächst über die Ausgestaltung der Miliz innenpolitisch streiten werden, bevor dann wirklich die Wehrpflicht ins Rampenlicht kommt.
Und doch ist eine Initiative zur Abschaffung der Wehrpflicht am Laufen, hat die gar keine Chance?
Das würde ich so nicht sagen. Im politischen Prozess selbst ist derzeit die Flexibilisierung des Milizsystems, also wie lange leisten wir Dienst als Wehrpflichtige im Zentrum. Durch die XOA ist jetzt die Wehrpflichtdebatte angestoßen worden. Die SP hat das auch schon verschiedentlich thematisiert. Allerdings wird es die XOA-Initiative recht schwer haben, weil auch vom Initiativtext her eigentlich kein Alternativvorschlag auf dem Tisch liegt. Was soll denn nach der Wehrpflicht kommen? Und das wird wahrscheinlich bei vielen das Gefühl auslösen, dass es hier auch um eine Armeeabschaffung letztlich geht. Also das ist die zentrale Herausforderung dieser Initiative, dass sie dann wirklich trennen kann zwischen Wehrpflichtfrage und Armeeexistenz grundsätzlich. Tatsache ist, dass der Milizgedanke und der Wehrpflichtgedanke besonders stark im schweizerischen Selbstverständnis eingeprägt sind, weil wir eine sehr lange historische Tradition haben. Der ganze schweizerische Staatswerdungsprozess ist stark verknüpft mit Wehrpflicht. Das unterscheidet sich von Österreich, von Schweden, das doch eigentlich monarchische Gebilde waren, diese Staaten früher. Insofern werden wir eine starke Identitätsdebatte auch haben, wenn es um Fragen wie die Wehrpflicht geht.
Und am Schluss könnten wir die allerletzten sein, die noch eine Milizarmee haben.
Eine Milizarmee ist sowieso die Frage einer Wehrpflichtarmee. Es wird sicher noch eine Weile dauern, bis die Schweiz diesen Schritt machen würde. Man muss auch sagen, zahlreiche Staaten, die heute eine freiwillige Armee haben, haben große Probleme mit der Rekrutierung. Es ist sehr schwierig, die richtigen Leute zu finden, qualitativ hochstehendes Personal zu haben. Insofern wird die Schweiz hier mit ihrer sehr tiefen Sockelarbeitslosigkeit auch sowieso große Probleme haben, ein Profi-Heer aufzustellen. Deshalb ist diese Debatte jetzt am Anfang und sie wird nicht so schnell am Ende stehen.
Der Sicherheitsexperte Daniel Möckli von der ETH Zürich. Die Schweiz widersteht also noch dem europäischen Trend. Und die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats kommt heute sogar zum Schluss, die Wehrpflicht in der Schweiz solle noch verschärft werden. Konkret, wer die Wehrpflicht nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, soll das künftig wieder durch eine Prüfung, eine Gewissensprüfung unter Beweis stellen. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Viermal mehr junge Männer, die lieber Zivildienst leisten wollen, statt ins Militär zu gehen. Diese Zunahme nach der Abschaffung der Gewissensprüfung vor anderthalb Jahren zeige deutlich, das war der falsche Weg. Davon ist die Mehrheit der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats überzeugt. Ein Weg, den sich die Armee schlicht nicht leisten könne. Denn, sagt Kommissionspräsident Jakob Büchler,
wir wissen, die jungen Jahrgänge werden kleiner werden. Wir werden in der Zukunft auch weniger Rekruten haben. Heute haben wir immer noch pro Jahr etwa 18.000, vielleicht 20.000 Rekruten pro Jahr. Das wird sich in wenigen Jahren ändern.
Deshalb müsse die Entwicklung zu mehr Zivildienstleistenden schnell gestoppt werden, ist die Mehrheit seiner Kommission überzeugt. Und dies, obwohl die jüngsten Erhebungen zeigen, die Zahl der Zivildienstgesuche geht bereits wieder leicht zurück. Auch deshalb, weil der Bundesrat bereits erste Maßnahmen eingeführt hat.
Trendwende ist zwar absehbar, aber noch länger zuwarten möchte die SiK-Nationalrat nicht. Darum sieht sie jetzt Handlungsbedarf.
Konkret will seine Kommission die Gewissensprüfung wieder einführen. Wer also künftig statt Militär einen sozialen Dienst leisten will, muss ausführlich darlegen können, dass er den Militärdienst nicht mit seinem Gewissen vereinbaren könne. Soll also nicht mehr einfach wählen können. Denn die Kommission stellt fest,
diese Gründe sind bei diesen 7.000 Gesuchstellern nicht voll da, so wie es das Gesetz eigentlich möchte und es verlangt.
Sonst wäre die Anzahl derjenigen, die lange nach der Rekrutenschule in den Zivildienst erwanderten, nicht so hoch. Allerdings soll die Gewissensprüfung nicht zwingend dem alten Modell eines schriftlichen Gesuchs und einer langen und ausführlichen Anhörung entsprechen, sagt SVP-Nationalrat Thomas Hurter, der die Idee entworfen hat. Hurter kann sich zum Beispiel vorstellen, dass wer bereit ist, noch länger Zivildienst zu leisten als heute, gar keine Prüfung machen muss oder dass man auch künftig auf ein schriftliches Gesuch verzichtet.
Aber es darf einfach nicht sein, wie wir es heute haben, dass Sie nur auf einem Formular ein Kreuz machen müssen und eigentlich das Formular unterschreiben müssen. Und damit können Sie sich vom Militärdienst entfernen und in den Zivildienst gehen.
Für die Minderheit in der Kommission ist der heutige Entscheid ein Skandal. Der Grüne Joe Lang.
Die Gewissensprüfung ist etwas Unwürdiges. Niemand kann das Gewissen eines Menschen prüfen. Ein Mensch kann nur über einen Tatbeweis zeigen, was für ein Gewissen er hat.
Deshalb sei der Weg ohne Gewissensprüfung der einzig richtige. Sollte das Parlament die Gewissensprüfung tatsächlich wieder einführen, dann werde die Linke das Referendum ergreifen, ist Lang überzeugt. So schnell geht das aber nicht. Die ständerätliche Schwesterkommission hat sich letzte Woche dagegen ausgesprochen, jetzt schon etwas gegen die hohe Anzahl Zivildienstgesuche zu unternehmen. Ihr Präsident, Ständerat Bruno Frick.
Das hüscht und hott in dieser doch wichtigen Frage der Wehrpflicht und des Zivildienstes erträgt nicht Hektik.
Bevor man nun das doch noch neue Gesetz völlig umkremple, solle man den nächsten ausführlichen Bericht des Bundesrates erwarten. Dieser ist auf nächstes Jahr versprochen. Bis dann kann es auch gut sein, dass die Zahl der Zivildienstgesuche weiter sinkt. Denn davon geht man auch beim Zivildienst selber aus.
In Frankreich versucht Nicolas Sarkozy aus dem Tief herauszufinden mit seiner erfolgreichsten Pose, jener des starken Mannes und kompromisslosen Kämpfers für Recht und Ordnung. Im Visier sind neuerdings die Roma, das heißt deren illegale Siedlungen, doch so genau wird in der politischen Debatte nicht mehr unterschieden. In anderthalb Jahren sind Wahlen, allerdings die vom Élysée angezettelte Kampagne wird vielleicht zum Rohrkrepierer. Die Kritik am politischen Spiel mit der Ausländerfeindlichkeit jedenfalls erreicht inzwischen sogar Sarkozys eigenes Lager. Aus Paris, Rudi Mäder.
Es ist nicht nur die Linke, die dem Staatspräsidenten vorwirft, aus wahltaktischem Kalkül eine ganze Volksgruppe an den Pranger zu stellen. Nein, auch in Sarkozys eigenen Reihen rumort es gewaltig. Der frühere Premierminister Dominique de Villepin führt die Aufständischen im rechten Lager an.
Cette politique n'est pas la politique de la droite et ce n'est pas l'intérêt de notre pays. Que cette politique fasse le jeu de l'extrême droite, je le regrette fortement. Cette politique...
Das sei nicht die Politik der Rechten. Dass diese Politik Wasser auf die Mühlen der extremen Rechten sei, das bedauere er außerordentlich. Sarkozys Politik gegenüber den Roma sei ein Schandfleck auf der französischen Fahne, schrieb Dominique de Villepin in einer stark beachteten Kolumne in der Zeitung Le Monde. Diese Politik sei unwürdig, ineffizient und gefährlich. Das sei Wahltaktik, keine Sicherheitspolitik.
C'est une politique électorale, c'est une stratégie électorale, ce n'est pas une politique de sécurité.
Dominique de Villepin, Sarkozys Erzfeind im rechten Lager, steht nicht alleine da. Vor allem katholische Kreise innerhalb der Regierungspartei UMP gehen gegenüber dem Präsidenten auf Distanz. Ein Priester in Lille, der sich um das Schicksal der Roma kümmerte, gab Innenminister Ortfeuger seine Ehrenmedaille zurück, die er für seine Verdienste erhalten hatte. Ja, er wünschte Sarkozy sogar einen Herzinfarkt, nahm diese Aussage aber später zurück und entschuldigte sich, er habe im Affekt gesprochen. Doch viele im katholischen Lager sind verunsichert. Christine Boutin, die Präsidentin der Christdemokratischen Partei, die zur Mehrheitspartei UMP gehört, denkt gar laut über die Möglichkeit einer Abspaltung nach. Auch Jean-Pierre Raffarin, der frühere Premierminister und Zentrumspolitiker in der Regierungspartei, verurteilte heute Mittag gegenüber dem Radiosender France Inter den Rechtsrutsch.
Le parti lui a tort de faire cette course à droite sur la sécurité. On donne le sentiment qu'on a une monoculture de la sécurité. C'est une dérive droitière.
Das ist falsch, das erweckt den Eindruck einer Ein-Thema-Partei. Die UMP ist auch eine humanistische Partei. Es ist dringend nötig, dass sich der Premierminister zum Thema äußert und einen ausgewogenen Kurs vorgibt. Der Präsident ist in dieser Frage viel zu exponiert.
Je pense que le président de la République est beaucoup trop exposé et je pense que les institutions de la 5e République s'en trouvent ainsi fragilisées.
Es kracht und knirscht also gehörig im Gebälk der Regierungspartei. Doch der Premierminister François Fillon schweigt beharrlich zum Thema. Der überzeugte Katholik und treue Diener Sarkozys befindet sich ganz offensichtlich in einem Dilemma. Sein Schweigen wird als Symbol des Unbehagens der gläubigen Katholiken gewertet. Ein lauter Protest gewissermaßen, ohne Worte. Noch ungemütlicher für Sarkozy, verschiedene Umfragen zeigen, dass seine Sicherheitsoffensive, gewisse Kritiker sprechen gar von einem Kreuzzug gegen die Roma, dass diese Offensive sich politisch nicht auszahlt. Die Popularität des Präsidenten befindet sich weiterhin auf einem Tiefpunkt. Fast 2/3 der Bevölkerung sind mit seiner Amtsführung nicht zufrieden. Vielleicht erinnern sich viele Franzosen daran, dass Sarkozy seit 8 Jahren für die Sicherheitspolitik Frankreichs zuständig ist, zuerst als Innenminister, dann als Staatspräsident. Sein derzeitiger Aktionismus kommt vor diesem Hintergrund schlecht an.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio Lieres. Weiter geht's hier mit Terrorismus. Die Kirche deckte einen der ihren. Wahlkampf in Arizona, John McCain wirbt am rechten Rand. Zunächst aber Stuttgart soll einen unterirdischen Durchgangsbahnhof erhalten. Die Bagger sind aufgefahren, doch jeden Montag wird dagegen demonstriert. Gestern schon den 40. Montag in Folge. Gegen 10.000 Menschen verlangten einen Stopp des Projekts Stuttgart 21 und eine Bürgerbefragung, bevor mit dem Abriss von Teilen des alten Bahnhofs fortgefahren wird. Es geht bei dem Streit um die gewaltigen Kosten des Projekts, es geht um seinen umstrittenen Nutzen, um technische Probleme, doch es geht auch um viel Grundsätzlicheres. Kaspar Selk.
Oben bleiben, skandieren die Demonstrierenden und sie meinen das im doppelten Sinn. Sie wollen die Bahn nicht unter den Boden verlegen und sich selber nicht unterkriegen lassen. Angesichts eines Projekts von Neubauten und Tunnels, die Stuttgart für über 4 Milliarden Euro mit einem unterirdischen Durchgangsbahnhof und vielen Tunnelbauten schneller an das ICE-Netz anbinden will. Damit verschwende das heutige riesige Gleisfeld, es entstünde Platz für Neubauten und eine Ausdehnung der Parkanlagen. Der Protest gegen das Projekt hat für den Außenstehenden zunächst etwas leicht Befremdliches. Es ist ein heiliger Ernst, mit dem hier gegen ein Bahnhofsprojekt angekämpft wird. Nicht gegen die Stasi, trotzdem nennt sich das Ganze Montagsdemonstration. Auf den tausenden Karten und Kärtchen von Demonstrierenden am Bauzaun aufgehängt, wird nicht nur Che Guevara zitiert, da wird auch die heilige Maria angerufen und die Bibel. Da hängt eine Puppe ohne Arme und Beine als Sinnbild einer Stadt, deren Glieder mit diesem Bahnhofsabriss amputiert würden. Das wirkt schräg. Bis man realisiert, dass es hier nicht nur um den Bahnhof geht.
Es geht inzwischen nicht mehr nur noch um den Bahnhof. Es dreht sich darum, haben die Bürger in dieser Stadt noch was zu sagen oder bloß noch Investoren und Großkonzerne.
Sagt ein Rentner an der Demonstration und Manfred Rüth, der schon den ganzen Tag am Bauzaun gestanden hat, sieht als Hauptmotiv für die überraschend breite und stetig wachsende Opposition im Schwabenland.
Am meisten irritiert den Schwaben sicher, dass die Kosten sehr, sehr hoch sind und nicht richtig dargestellt werden und dass er abgezockt werden soll für wenig Nutzen und andere dafür umso mehr verdienen und das kann er nicht leiden.
Der Nutzen des neuen Projekts ist sehr umstritten. Die Kosten sind sicher enorm und man hat den Eindruck, dass diejenigen, die vom Projekt profitieren, die wichtigen Fakten unter dem Deckel behalten. Intransparentes Vorgehen. Das wird von der Gegenseite teilweise sogar zugestanden. Wolfgang Drexler ist SPD-Abgeordneter in Stuttgart und Sprecher des Neubauprojekts.
Einmal schiefgelaufen, dass man natürlich in den vergangenen 8 bis 9 Jahre fast nichts gemacht hat für das Projekt. Und alles, was man da verfehlt hat, kriegen Sie jetzt auf den Kopf.
Zu wenig Information, ja. Den anderen Vorwurf aber, mangelnde demokratische Beteiligung, weisen die Unterstützer des Projekts sehr weit von sich. Seit gut 15 Jahren rede man über Stuttgart 21. Alle politischen Gremien hätten dem Neubau mit großen Mehrheiten zugestimmt. Alle Einsprachen seien von Gerichten Punkt für Punkt behandelt worden. Korrekter und demokratischer könne man nicht vorgehen. Wer denn soll entscheiden, wenn nicht die dafür vorgesehenen demokratischen Institutionen, fragen die Befürworter. Und das sind immerhin praktisch alle Parteien außer den Grünen. Die Fronten sind hart und die Preisfrage lautet, was ist jetzt gerechtfertigt, juristisch und moralisch? Der Baubeschluss oder der Protest dagegen? Der Politologe und Demokratieforscher Dieter Fuchs von der Uni Stuttgart meint beides.
Zunächst mal ist der Beschluss Stuttgart 21 in der Tat formal korrekt entstanden, mit einer klaren Mehrheit im Gemeinderat. Insofern ist dieser Beschluss legitim.
Aber heute legen im Vergleich zur damaligen Entscheidungslage neue Fakten auf dem Tisch. Und das legitimiere auch den Protest gegen den demokratischen Beschluss. Das Problem, das diese Gesellschaft letztlich lösen müsse, bestehe darin, dass die rein repräsentative deutsche Demokratie, welche keine Sachabstimmungen kenne, Formen finden müsse, die Bürger direkter zu beteiligen.
Repräsentative Demokratie anreichern durch institutionalisierte Verfahren der Bürgerbeteiligung.
Das könne und solle im deutschen System nie so weit gehen wie in der Schweiz. Aber man müsse darüber nachdenken, wie der Bürger einbezogen werden könne, wenn er sich von der politischen Elite nicht mehr vertreten fühle.
Deutschlandkorrespondent Kaspar Selk aus Stuttgart. Im nordirischen Dorf Clody töteten vor 38 Jahren 3 Autobomben der IRA 9 Zivilisten, unter ihnen 3 Minderjährige. Haupttäter war ein katholischer Priester aus der Gegend. Das wäre eigentlich schon schockierend genug, doch heute hat der Ombudsmann der nordirischen Polizei bestätigt, dass Polizei, britische Regierung und die katholische Kirche damals zusammenarbeiteten, um den Priester der Justiz zu entziehen. Martin Alliot.
Das Dörfchen Clody war 1972 noch gemischt. In Nordirland bedeutet das, dass Katholiken und Protestanten Seite an Seite lebten. Das wusste der Mann, der die drei Autobomben plante. Mary Hamilton führte damals das Hotel im Dorf. Auch sie wurde verletzt.
Well, where the three bombs were left, there were the three Protestant premises and the village.
Die Bomben explodierten vor den drei protestantischen Liegenschaften des Dorfes, erinnerte sie sich heute Morgen am irischen Radio. Die erste verfehlte ihr Ziel, deshalb starben auch fünf Katholiken. Seit heute nun ist amtlich bestätigt, was als Gerücht schon lange kursierte. Der Drahtzieher des Anschlags, James Chesney, der Quartiermeister der regionalen IRA-Brigade, war der katholische Priester eines Dorfes in der Nachbarschaft. Die Polizei verdächtigte ihn schon bald, bat aber das britische Nordirland-Ministerium um Rat. Am 5. Dezember 1972 traf Nordirland-Minister William Whitelaw den irischen Kardinal Conway. Er bat ihn, den gefährlichen Priester zu entfernen. Chesney wurde im folgenden Jahr über die Grenze hinweg versetzt und amtierte bis zu seinem Tod 1980 als Priester in Donegal. Der amtierende britische Nordirland-Minister hat sich heute entschuldigt. Der amtierende Kardinal Sean Brady begann sein erstes Interview an der nordirischen BBC salbungsvoll.
First of all, I want to say that today my thoughts and prayers are with the people of Clody.
Seine Gedanken und Gebete seien bei den Leuten von Clody. Dann wurde er scheinheilig.
It is shocking that a Catholic priest should be numbered among the suspects of a terrible atrocity like Clody.
But es sei schockierend, dass ein katholischer Priester eines derartigen Blutbades verdächtigt werde. Als Brady auf seinen Vorgänger Conway zu sprechen kam, wurde er schließlich widersinnig.
There is no way he would have condoned any such cover-up.
Der hätte diese Vertuschung niemals stillschweigend geduldet. Brady, der selbst drei Jahre später einen notorischen pädophilen Priester der Justiz vorenthielt, begründete seine Behauptung damit, die Polizei hätte den terroristischen Priester jederzeit verhaften können. Selbst der lokale Unterhausabgeordnete Gregory Campbell, ein Jünger des Protestantenpfarrers Paisley, war entgeistert.
Well, I think had it happened anywhere else, there wouldn't have been this outcome.
Nirgendwo sonst hätte das passieren können. Nur in Nordirland. Der fahrlässige und willkürliche Umgang mit dem Rechtsstaat stieß auch dem Ombudsmann der Polizei, Al Hutchinson, sauer auf. Sein Bericht bestätigte heute die Verschwörung.
I'm a proponent of the rule of law.
Er sei eben ein Anhänger des Rechtsstaates, der jedem die Möglichkeit einräume, Schuld oder Unschuld von einem ordentlichen Gericht ermitteln zu lassen. Mag ja durchaus sein, dass die Entlarvung eines katholischen Priesters als IRA-Kommandant 1972 im blutigsten Jahr des Nordirland-Konflikts fatale Konsequenzen gehabt hätte. Die protestantischen Todesschwadronen glaubten ja ohnehin, die Kirche unterstütze klammheimlich die IRA. Chesney wäre der Beweis gewesen. Aber rechtfertigte das die amtliche Subversion des Rechtsstaates? Wir wissen, dass damals weder die Organe des britischen Staates in Nordirland noch die Kirche viel Respekt vor dem Rechtsweg hatten. Der Staat duldete und förderte sogar gelegentlich die Schandtaten seiner Spitzel in den Untergrundverbänden. Die Kirche schützte pädophile Priester vor der Justiz. Die Umgehung der Justiz durch Kirche und Staat rechtfertigt die Verbrechen der IRA natürlich nicht nachträglich. Aber sie belegt, dass die IRA gewiss nicht die einzige Konfliktpartei war, die bloß ihren eigenen willkürlichen Regeln folgte.
John McCain hat schon manche Schlacht geschlagen als Kampfpilot im Vietnamkrieg und in der Politik. Seit fast 30 Jahren mischt der ehemalige Kriegsheld in der Bundespolitik in Washington mit. Er ist mittlerweile 74-jährig und will es noch einmal wissen. McCain bewirbt sich in seinem Heimatstaat Arizona um eine fünfte Amtszeit als Senator. Doch bevor er am 2. November gegen einen Demokraten antreten kann, muss er heute bei den Vorwahlen zuerst seine parteiinternen Konkurrenten schlagen. Um das zu schaffen, ist der ehemalige Querdenker auf sehr rechtskonservative Positionen umgeschwenkt. Max Ackermann.
Maverick, Einzelgänger nennen ihn viele Republikaner, und es ist nicht als Kompliment gemeint. Immer wieder hat John McCain Parteifesseln gesprengt und mit den Demokraten gemeinsame Sache gemacht, bei Umweltvorlagen, in der Steuerpolitik, wenn es um Wahlkampffinanzierung ging oder um das Folterverbot. Zusammen mit Ted Kennedy schlug John McCain 2006 auch ein neues Immigrationsgesetz vor. Illegal ins Land eingereiste Ausländer hätten sich nachträglich gültige Aufenthaltspapiere beschaffen können. Amnestie für Gesetzesbrecher, schrien die Gegner von rechts und bodigten das Gesetz. J.D. Hayworth, John McCains schärfster Konkurrent in Arizonas Vorwahlkampf, greift nun das Thema wieder auf und wirft dem alten Senator seine gesammelten Sünden vor.
Yes on amnesty. Co-authoring cap and trade. Yes on the bailouts and the
ja zur Amnestie für Illegale, ja zu einem CO2-Gesetz, ja zur Milliardenzahlung für die Finanzindustrie. Doch von all dem wolle John McCain heute nichts mehr wissen. Er sei nun plötzlich auch für die Verlängerung der von George Bush eingeführten Steuererleichterungen, obwohl er die früher bekämpft habe. John trage zwar keine Flipflops an den Füßen, politisch aber schlage er manchen Haken. Flipflops eben.
He doesn't have on flipflops, but boy, he sure has flip-flopped here.
Tatsächlich hat John McCain in letzter Zeit viele seiner Ansichten geändert, ist weit nach rechts gerückt, besonders in der Einwanderungspolitik, wo er nur noch von Abschreckung spricht.
We owe it to our citizens to get our border secure, and we can do it, and we can do it quickly.
Wir schulden es unseren Einwohnern, dass wir die Grenze sichern, und zwar schnell, versprach er jüngst in einem Streitgespräch am Fernsehen. Und in einem Werbespot beklagt er im Wüstenwind von Arizonas Grenzregion medienwirksam den Drogen- und den Menschenschmuggel, von illegalen verübte Einbrüche und Morde.
Drug and human smuggling, home invasions, murder.
Truppen an die Grenze, fordert der Senator mit grimmigem Blick und stellt endlich den verfluchten Grenzzaun fertig, worauf ihn ein schneidiger Sheriff mit Bürstenschnitt lobt. Senator, Sie sind einer von uns.
Senator, you're one of us.
Solche Botschaften kommen an bei Arizonas Republikanern, zumal die ganz unter dem Einfluss des rechten Parteiflügels stehen. Auch landesweit haben seit den letzten Präsidentschaftswahlen, die John McCain gegen Barack Obama verlor, gemäßigte Politiker in der republikanischen Partei kaum mehr etwas zu sagen. Ultrakonservative und Politclowns wie J.D. Hayworth geben den Ton an. Statt die eigenen Prinzipien zu verteidigen, knickten verdiente Parteiveteranen immer öfter vor den neuen Radikalen ein, klagt Ken Silverstein, Bürochef in Washington von Harper's Magazine, auch John McCain.
McCain, of course, has not done anything principled, like actually stand up and say, you know, my opponent is undignified, but has simply moved right to try to, you know, appear to be more conservative or equally conservative to Hayworth.
$20 million hat John McCain ausgegeben, um seinen Rechtsrutsch werbetechnisch unters Volk zu bringen. Und es scheint zu nützen. Lange hat es nach einem äußerst knappen Resultat ausgesehen. Nun sagen neueste Umfragen John McCain einen klaren Sieg voraus. Der einstige Querdenker wird seine Politkarriere wohl fortsetzen können. Die Frage ist bloß, wie glaubwürdig er noch ist.
John, you're not a statesman any longer, you're simply a political shapeshifter.
Du bist kein Staatsmann mehr, sondern bloß noch eine Windfahne, hielt ihm sein Opponent vor. Und das spöttische Lächeln auf John McCains Gesicht verrutschte zur Grimasse.
Max Ackermann. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Walter Müller, für die Nachrichten Christoph Studer. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann. Das Echo der Zeit hören Sie in der zweiten Ausgabe um 19 Uhr auf DRS2 und DRS4 News und auf der Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrund gibt's auch danach noch und rund um die Uhr auf DRS4 News und im Internet drs.ch.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.